Ja, die Geschichte vom Jona, ich finde die immer wieder faszinierend. Aber bevor ich jetzt noch mehr über den Jona rede, möchte ich erst noch mich euch gerne kurz vorstellen. Meinen Namen kennt ihr ja jetzt schon. Ich komme ursprünglich aus der Mennonitengemeinde in Regensburg. Da bin ich aufgewachsen und nach meinem Abitur bin ich dann in den Schwarzwald für ein freiwilliges soziales Jahr. Danach bin ich dann nach Kassel gegangen. Da habe ich studiert an der Hochschule vom CVJM. Und das war ein 4-jähriger Studiengang von Religions- und Gemeindepädagogik in Kombination mit sozialer Arbeit. Und danach dachte ich, es war jetzt viel Theorie, ein bisschen Praxis würde auch noch ganz gut tun. Deshalb bin ich dann für ein Jahr noch nach Kanada gegangen und habe da ein Praktikum gemacht in einer Mennoniten-Brüdergemeinde und bin jetzt seit Oktober 2020 in Stuttgart in der Gemeinde angestellt. Und weil wir in Stuttgart heute keinen Gottesdienst haben, nutzen manche die Gelegenheit, über Zoom heute hier mit dabei zu sein. Und das ist, finde ich, echt toll. So kann man sich auch gegenseitig besuchen als Gemeinden, ohne so weit fahren zu müssen. Ja, ich möchte heute über Jona sprechen. Ich finde die Geschichte faszinierend. Es gibt einfach so viele Dinge daran, die wir erkennen und entdecken können, wenn wir einen genaueren Blick darauf werfen. Und bei der intensiveren Auseinandersetzung mit der Geschichte können sich dann auch manche Fragen klären, die wir vielleicht darin stellen. Für mich war zum Beispiel so eine Frage: Wieso läuft Jona weg? Er hat doch einen so klaren Auftrag von Gott bekommen. Wie kann er da genau das Gegenteil tun? Ich wünschte, Gott würde zu mir immer so klar und deutlich sprechen, dass ich genau weiß, was mein nächster Auftrag ist. Aber Jona scheint da irgendwie nicht so begeistert zu sein. Wenn wir uns den Hintergrund von Jonas Situation anschauen, dann finde ich, werden seine Beweggründe ein bisschen verständlicher. Jona war ein Prophet vom Volk Israel. Und die Stadt Ninive war das religiöse Zentrum von Assyrien und hat somit Assyrien auch repräsentiert. Das Problem daran war, dass Assyrien der schlimmste Feind von Israel war. Das heißt, Jona sollte zu seinem Feind gehen und dort eine Gerichtspredigt halten. Er sollte dem Feind verkünden, dass seine Stadt bald untergehen würde. Der Auftrag von Gott führte Jona absolut ins Ungewisse. Er wusste weder, wie sie reagieren würden, noch wie sie mit ihm dann umgehen würden. Ich denke, Jona hatte Angst. Wenn er diesem Auftrag folgen wollte, würde er sehr viel Glauben und Vertrauen brauchen. Aber er entschied sich dagegen und lief weg. Wir wissen nicht, ob er sich das reiflich überlegt hat, ob er vielleicht eine Pro- und Kontraliste geschrieben hat oder ob er eher reflexartig, spontan, ganz schnell einfach weggelaufen ist. Jedenfalls hat er sich gegen den Auftrag von Gott entschieden und sich damit in einen ganz schön heftigen Sturm manövriert. Jona hat nicht nur den Auftrag von Gott abgelehnt, er wollte vor Gott fliehen und hat sich somit von Gott abgewandt. Jona wollte alles hinter sich lassen und auswandern. Er wollte in ein anderes, fremdes Land und damit auch sein eigenes Volk, für das er Prophet war, zurücklassen. Wir sehen jetzt eine Karte. Denn anstelle nach Ninive zu gehen, was ganz im Osten liegt, also hier sieht man nochmal Israel, da ist das Mittelmeer und hier sieht man so ein bisschen die Route, die Jona gegangen ist, später dann, hier drüben im Osten ist Ninive. Hier auf der kleinen Karte sieht man das nochmal ganz gut, hier ist das Mittelmeer, Ninive ganz im Osten Und Jona ist genau in die entgegengesetzte Richtung nach Tarsis gegangen. Tarsis war damals eine reiche Handelsstadt in der äußersten Ferne. Für die Israeliten war es der letzte bekannte Ort. Sie wussten nicht, was dahinter war. Für Jona war das also das Ende der Welt. Weiter weg hätte er nicht fliehen können. Er wusste nicht, was weiter weg gewesen wäre. Vielleicht dachte Jona, er könnte einfach davonlaufen. Damit war aber nicht automatisch alles gut. Gott hat sich dazu entschieden, seinen Propheten nicht so schnell aufzugeben, wie Jona seinen Gott aufgegeben hat. Also fängt Gott an, mit Jona zu sprechen und tut es mit einem Sturm. Aber Jona ist hinunter in das Schiff gestiegen und hat geschlafen. Mitten im stärksten Sturm liegt er unten im Schiff und schläft. Wie geht das denn? Die ganz einzige Erklärung, die ich dafür gefunden habe, ist, dass es sich hier nicht um einen ganz normalen Schlaf handelt. Ich denke, dieser Schlaf ist ein Sinnbild für den Beziehungsabbruch zu Gott. Jona ist fertig mit dieser Welt. Er hat sein Leben abgeschrieben. Er erwartet nichts mehr von diesem Leben. Das hat zur Folge eine tiefe seelische Erschöpfung und Ermattung. Nur deshalb kann Jona schlafen. Weil er fertig ist mit diesem Leben, ist es ihm egal, ob er im Sturm stirbt. An der Stelle, an der Jona aufgegeben hat, kommen die Matrosen ins Spiel. Sie sind diejenigen, die überhaupt nichts dafür können, dass sie sich in diesem Sturm befinden. Eigentlich müssten sich die Matrosen machtlos und ohnmächtig fühlen. Was sollten sie schon tun, mitten im Meer, mitten im Sturm? Und der Sturm war sogar so schlimm, dass sie angefangen haben, ihre Ladung über Bord zu werfen. Das war ein Zeichen dafür, dass sie sich in echter Not befanden. Sonst hätten sie nicht einfach ihre wertvolle Fracht weggeworfen. Noch dazu konnten die Seeleute damals oft nicht schwimmen. Dementsprechend denke ich, dass sie wirklich Angst hatten und auch vielleicht panisch waren. Aber die Schiffsmannschaft gab trotzdem noch nicht auf. Die Matrosen, die aus verschiedenen Völkern stammten und an verschiedene Götter glaubten, haben angefangen, zu diesen Göttern zu beten. Dabei geht der Kapitän zu Jona und fordert auch ihn auf, zu beten. Diese Stelle finde ich fast schon ein bisschen ironisch. Jona läuft von Gott davon und wird von einem Heiden aufgefordert, zu beten. Der Gott, von dem er weggelaufen ist, ist jetzt sein einziger Ausweg. Konfrontiert mit der Situation durch die Schiffsmannschaft, gibt Jona ein Glaubensbekenntnis ab. Er bekennt sich zu seinem Volk und zu seinem Gott, den er zuvor beide verlassen hat. Er bemerkt, dass er sich seinen Problemen, seinen Ängsten, der Schuld, die er auf sich geladen hat, dem Sturm und damit Gott stellen muss. Für Jona bleibt an dieser Stelle nur noch, sich ganz in die Hände Gottes zu begeben, damit die anderen Leute auf dem Schiff verschont bleiben. Jona lässt sich ins Meer werfen und denkt, dass das sein verdienter Tod ist. An dieser Stelle merken wir, er rechnet nicht mit der unglaublichen Gnade, mit der Liebe und mit der Treue von Gott. Er denkt, Gott würde ihn nun mit dem Tod bestrafen. Aber Jonas Leben ist noch nicht zu Ende. Gott schickt ihm einen Fisch zur Rettung. Er bekommt eine neue Chance. Aber dabei wird er nicht einfach zurückgesetzt auf das Losfeld, so wie bei Monopoly. Gehe zurück auf Los und starte von Neuem. Jona startet von einem anderen Startpunkt aus. Er hat einiges gelernt. Er hat einen ganzen Lernprozess durchgemacht. In dem Dankgebet von Jona können wir erkennen, dass er Gottes Gnade und Hilfe erkannt hat und wieder zu Gott umgekehrt ist. Schließlich ist er in der Lage, seinen ursprünglichen Auftrag dann doch noch auszuführen. Und trotzdem können wir später in Kapitel 4 lesen, dass Jona wieder sehr frustriert ist und sogar schmollt. Man könnte in Frage stellen, ob er wirklich so viel gelernt hat. Aber ich denke, er hat gelernt. Denn er war bereit, dann nach Ninive zu gehen. Durch seinen Lernprozess war er bereit, seinen Auftrag auszuführen. Der Sturm war also nicht umsonst. Er war eine wichtige Lektion und Kehrtwende für Jona. Wir erleben auch manchmal Stürme in unserem Leben. Nicht immer genauso wie Jona auf einem Schiff im Mittelmeer, sondern manchmal eher im übertragenen Sinn. Konflikte, Krankheit, Sorgen, Zweifel und andere Nöte können sich wie Stürme in unserem Leben anfühlen. Bei Jona wissen wir, dass Gott diesen Sturm bewirkt hat. Das muss aber nicht heißen, dass Gott die Stürme in unserem Leben auch absichtlich schicken würde. Stürme in unserem Leben können ganz verschiedene Ursachen haben. Manchmal tun wir etwas, das nicht gut ist oder nicht ganz richtig war. Uns passieren Fehler und das ist ganz normal und menschlich. Manchmal sind diese Fehler auch sehr klein und es passiert im Grunde nicht viel. Manchmal sind sie aber etwas größer und können Auswirkungen haben. Auswirkungen, die uns nicht gefallen. Andere Stürme in unserem Leben entstehen und wir haben überhaupt keinen Einfluss darauf. Sie sind einfach da und wir stecken mittendrin. So wie es auch den Matrosen in der Geschichte gegangen ist. Sie mussten gegen einen Sturm ankämpfen, den jemand anderes verschuldet hat. Spannend ist, was die Matrosen und auch Jona dann machen. Sie erkennen, dass sie den Sturm selber nicht stillen können und Hilfe brauchen. Sie wenden sich ihrem Gott zu. Und aus dieser Hinwendung zu Gott entsteht dann ein neuer Weg. Was machen wir, wenn es in unserem Leben stürmt? Versuchen wir selbst und ganz alleine dagegen anzukämpfen? Oder erinnern wir uns daran, dass wir einen Gott haben? Einen Gott, der größer ist als jeder Sturm. Und was machen wir mit diesem Wissen? Ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht nur an Gott denken, sondern auch mit Gott sprechen. Dass wir uns Gott zuwenden, dass wir mit ihm reden, dass wir ihn anklagen, dass wir mit ihm ringen, dass wir bei Gott um Hilfe rufen und Gott bitten, uns Wege zu zeigen, uns Kraft und Mut zu geben. Egal wie ein Lebenssturm entstanden ist und warum er da ist, Gott kann die Stürme nutzen, um trotz des vielen Schlechten auch etwas Gutes für uns daraus zu bewirken. In Lebensstürmen machen wir oft Entwicklungsprozesse durch. Einige Dinge, die wir darin lernen, können später nützlich für uns sein. In dem Sturm der Corona-Pandemie haben wir zum Beispiel gelernt, wie man einen Gottesdienst über Zoom überträgt und mit Online-Angeboten die Hürde der kilometerweiten Entfernung überwinden kann. Trotzdem nervt uns die Pandemie. Oft scheinen die negativen Dinge in den Lebensstürmen zu überwiegen. Manchmal ist uns tatsächlich danach einfach wegzulaufen. So wie es Jona gemacht hat. Einfach die eigenen Zelte abbrechen und weggehen an einen besseren Ort. Aber wäre dann wirklich alles besser? Vielleicht für einen Moment. Vielleicht auch für eine bestimmte Zeitspanne. Aber wir können vor unseren Schwierigkeiten nur begrenzt weglaufen. denn früher oder später werden sie uns vermutlich einholen. Und falls sie das doch nicht tun, dann werden wir irgendwelchen anderen Schwierigkeiten begegnen. Und was tun wir dann? Wieder weglaufen? Weglaufen ist also meistens zwecklos. Es bringt uns nicht wirklich weiter. Aber was können wir dann tun? Jona hat begriffen, dass er sich der Situation stellen muss. In seinem Fall hieß es auch, seine Aufmerksamkeit wieder Gott zuzuwenden. Und Gott hat ihn überrascht. Jona dachte, Gott würde ihn bestrafen. Er hat aber erfahren, dass Gott ihm seine Gnade, seine Liebe und seine Treue schenken möchte. Wir dürfen uns in unseren Lebensstürmen auch an Gott wenden. Und wir dürfen von Gott erwarten, dass er hilft, dass er die Situation nutzt und auch etwas Gutes daraus macht. Dafür brauchen wir aber eine gewisse Offenheit und Bereitschaft. An dieser Stelle möchte ich euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Während meiner Schulzeit gab es eine schwierige Phase für mich. Es gab da ein paar Mitschüler, mit denen ich mich nicht so besonders gut verstanden habe, und dann gab es da auch noch einen Lehrer, mit dem ich überhaupt nicht klarkam. In dieser Zeit liefen dann auch bei uns in der Familie viele Sachen nicht ganz so rund, und um mich herum war irgendwie alles schwierig. Manchmal habe ich darüber nachgedacht, einfach wegzulaufen. So wie Jona. Ich dachte, wenn ich einfach nur an einen anderen Ort gehe, da wo die Umstände außen herum anders sind, dann wird bestimmt alles besser sein. Ich habe gedacht, ich bin das Opfer hier. Die anderen sind die Blöden und die Umstände sind schuld. Wenn sich die Situation um mich herum ändern würde, dann wäre bestimmt alles besser. Das habe ich gedacht, bis mich dann jemand auf etwas aufmerksam gemacht hat. Mir wurde gesagt, Anne, du hast Gestaltungsmöglichkeiten in dieser Situation. Du hast die Fähigkeit, durch dein Verhalten und dein Handeln deine Situation zu verändern. Du bist nicht das Opfer von allem. Du kannst selbst auch etwas ändern, damit es dir besser geht. Ganz ehrlich, als ich das gehört habe, wollte ich es überhaupt nicht glauben. Vielmehr war ich sauer auf die Person, dass sie zu mir sowas sagt. Die hat doch meine Situation nicht verstanden. Aber als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich es doch begriffen. Auch wenn ich nicht die Umstände um mich herum ändern kann, kann ich dennoch meine eigene Situation in diesen Umständen ändern. Ich habe Gestaltungsfreiheit, was mein eigenes Leben, was mein Wahrnehmen, mein Interpretieren, mein Denken und mein Handeln angeht. Dieses Begreifen war bei mir tatsächlich der Anfang von einer sehr guten Veränderung. Ich habe gelernt, dass ich meine Reaktion auf die Dinge und meinen Umgang damit immer noch selbst bestimmen kann und doch nicht allem ganz hilflos ausgeliefert bin. Was für mich hier richtungsändernd war, ist, dass ich bereit geworden bin, etwas zu lernen. Und ich denke, diese Bereitschaft ist wichtig, damit wir einen Lernprozess durchlaufen können. Das fällt uns allerdings nicht immer leicht, weil hier auch dazu gehört, dass wir zugeben müssen, dass wir nicht die Kontrolle über die Situation haben. Wir müssen erstmal bereit sein, um Hilfe zu bitten und Hilfe auch zuzulassen. Und dann können wir damit zu Gott laufen und ganz ehrlich mit Gott über diese Situation, über diese Sachen reden. Wir dürfen uns auch ganz ehrlich über diese Situation bei Gott beschweren. Und wir dürfen erleben, wie Gott wirkt. Oder wenn wir das nicht erleben, dann dürfen wir danach Ausschau halten. Manchmal können wir eine Veränderung auch noch nicht sofort erkennen. Veränderungen und Lernprozesse brauchen oft Zeit. Aber auch während wir da ungeduldig sind oder warten, können wir mit Gott darüber sprechen. Manchmal reicht es aus, wenn wir mit Gott einfach reden über diese Dinge. Es kann aber auch sein, dass Gott uns darauf aufmerksam macht, dass wir uns vielleicht Beratung oder Seelsorge oder Coaching oder ein Therapieangebot oder irgendeine andere Unterstützung suchen sollten. Und das ist, finde ich, völlig legitim. Ich denke, diese Dinge helfen uns, begleiten uns in und durch Lebensstürme hindurch. Wichtig ist nur, dass wir auch auf diesem Weg auf Gott schauen und mit Gott gemeinsam unterwegs sind. Denn ich denke, Gott kann uns durch diese Stürme hindurchführen und die nächsten Schritte zeigen. Und Gott kann auch unser Inneres verändern und uns stärken. Neulich habe ich eine Postkarte gesehen, auf der ein Zitat drauf stand. Gott kann beides. Entweder er beruhigt den Sturm oder er lässt den Sturm toben und beruhigt die, die ihm vertrauen. Gott kann beides. Entweder er beruhigt den Sturm oder er lässt den Sturm toben und beruhigt die, die ihm vertrauen. Dieses Vertrauen drückt die Band Rand Collective in ihrem Lied My Lighthouse aus. Sie singen darüber, dass Gott unser Leuchtturm im Sturm ist, der uns durch den Sturm hindurch führt. Wir werden jetzt einen Moment der Stille haben und dann die deutsche Übersetzung von diesem Lied anhören. Amen.